Die Geschichte von zwei Bäumen. Preisen wir Gott für das gute Wetter heute. Viele von euch haben dafür gebetet, dass der Herr den Regen heute zurückhält. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat sich dieser Sommer besonders nass angefühlt. Vielleicht liege ich falsch, aber es scheint, als hätte es diesen Sommer mehr geregnet als in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an ein paar Sommer vor einiger Zeit, als es sich wirklich trocken anfühlte und die Leute für Regen gebetet haben. Heute Morgen möchte ich, dass wir uns eine Bibelstelle ansehen, die von Nässe und Trockenheit spricht, und zwar im Zusammenhang mit Bäumen. Wenn man Gottesdienst im Wald feiert, muss man natürlich über Bibelverse predigen, die von Bäumen handeln. Und glücklicherweise ist die Bibel voll davon. Aber ich möchte, dass wir heute Morgen über Regen und Trockenheit nachdenken, und zwar in Bezug auf dein geistliches Leben. Wie wir heute sehen werden, könntest du heute geistliche Trockenheit erleben, weil du die Quelle des Lebens noch nicht gefunden hast. Oder du erlebst geistliche Trockenheit, weil dies einfach die Jahreszeit ist, in der du dich gerade befindest. Was ist also die Lösung? Wo ist der Herr, wenn der Regen ausbleibt? Genau das möchte ich mit euch ansehen. Also schlagt bitte eure Bibeln auf, und zwar Jeremia 17. Falls ihr nicht wisst, wer Jeremia ist, er war ein Prophet des Herrn etwa 600 vor Christus. Zur Zeit seines Wirkens war das Nordreich mit den 10 Stämmen bereits an die Assyrer gefallen, und Gott sandte Jeremia, um zum Südreich, also den Stämmen Juda und Benjamin, zu sprechen. Gott benutzte Jeremia, um das Südreich ein letztes Mal zu warnen, bevor es schließlich an die Nation Babylon fiel. Er ist als der weinende Prophet bekannt, weil, trotz seiner Warnungen, trotz seiner Aufforderungen an Juda umzukehren, niemand ihm zuhörte. Dennoch blieb Jeremia dem Herrn treu. Er erfüllte den Dienst, zu dem Gott ihn berufen hatte. Zu Beginn von Kapitel 17 warnt Jeremia sie vor der Gefahr, andere Götzen anstelle des Herrn Gottes anzubeten. Und das bringt uns zu Vers 5. Ich habe erwähnt, dass ich vor kurzem einen Kurs über biblische Seelsorge begonnen habe. Und diese Verse im Kapitel 17 haben den Rahmen für mein Studium gebildet. In den letzten Monaten habe ich also mit diesen Versen aus Jeremia 17 gelebt und gearbeitet. Daher ist es schön, diese Verse heute mit euch zu teilen. Lesen wir sie gemeinsam. Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Vers 6. Er ist wie ein Strauch in der Steppe und wird nichts Gutes kommen sehen. Er wohnt in dürrem Land in der Wüste, in einem unbewohnten, salzigen Land. 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. 8. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln am Bach ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn Hitze kommt. Denn seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht in einem Jahr der Dürre und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Diese Verse zeigen uns zwei verschiedene Wege, die durch zwei verschiedene Bäume dargestellt werden. Ein Weg führt zum Leben und zum Segen. Der andere Weg führt zu Trockenheit und Isolation. Schauen wir uns diese Verse einzeln an, um Jeremias Bild zu verstehen. 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Dies ist ein häufiges Thema, das wir in der Bibel sehen. Es gibt einen Weg, der zum Segen und zur Fruchtbarkeit führt. Und es gibt einen Weg, der zum Fluch und zur Leere führt. Es gibt einen Weg, der zu positiven Konsequenzen führt. Und es gibt einen Weg, der zu negativen Konsequenzen führt. Jeremia beschreibt zuerst den negativen Weg. Wir könnten denken, der Gegensatz bestünde zwischen einer Person, die Glauben hat, und einer Person, die keinen Glauben hat. Aber wir sehen hier, dass die Person in Vers 5 Glauben hat. Die Person in Vers 5 hat Überzeugung. Die Person in Vers 5 hat Vertrauen. Aber wem vertraut er? Vertraut er dem Herrn? Nein, er vertraut auf Menschen. Er vertraut auf sich selbst. Er verlässt sich nicht auf Gottes Kraft, er verlässt sich auf seine eigene Kraft. Mit anderen Worten, jeder hat Glauben, jeder hat Überzeugungen, jeder vertraut. Der Unterschied liegt im Objekt unseres Glaubens, im Objekt unseres Vertrauens. Vertraust du auf dich selbst? Vertraust du auf deine eigene Stärke? Oder vertraust du auf den Herrn? Jeremia sagt, dass man nicht beides tun kann. Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder vertraust du Gott, oder du setzt dein Vertrauen auf Menschen. Er sagt, dass die Person, die sich auf sich selbst verlässt, die auf ihre eigenen Ressourcen vertraut, deren Herz sich vom Herrn abwendet. Vor einigen Jahren gab es eine Studie des Forbes-Magazins. Sie untersuchten einige der wohlhabendsten Menschen, um herauszufinden, wie viele von ihnen es aus eigener Kraft an die Spitze geschafft hatten und wie viele auf dem Weg dorthin Unterstützung erhielten. Und die Mehrheit dieser wohlhabenden Menschen war self-made, was bedeutet, dass sie ihren Reichtum nicht geerbt, sondern dafür gearbeitet, ihn verdient und eigene Imperien aufgebaut haben. Und in gewisser Weise ist das beeindruckend. Manche Menschen lesen davon und denken, das ist der Traum, alles ganz allein zu schaffen und keine Hilfe von irgendjemandem zu brauchen. Nun, das mag in der Geschäftswelt funktionieren, aber Vers 5 sagt uns, dass das mit Gott nicht funktioniert. Selbstvertrauen mag in der Geschäftswelt geschätzt werden, aber im geistlichen Bereich ist Selbstvertrauen ein Fluch. Denn man kann nicht gleichzeitig sich selbst und Gott vertrauen. Nur Gott kann deine Seele erfüllen. Ganz gleich, womit du versuchst, deine Seele zu füllen, mit den Ressourcen dieser Welt, mit den Dingen dieser Welt, Ruhm, Geld, Status, Macht, Image. Was auch immer es ist, keines dieser Dinge kann deine Seele erfüllen. Du kannst deine Seele nicht erfüllen, nur der Herr kann das. Aber das hält die Menschen nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. Woran erkennst du, ob du auf dich selbst vertraust und nicht auf Gott? Die beste Prüfung ist, wenn die Prüfungen des Lebens kommen. Wenn schwere Zeiten kommen. Wenn sie kommen, wohin wendest du dich? Wohin kehrst du dich? Wendest du dich an den Herrn um Hilfe? Oder versuchst du, die Kontrolle zu übernehmen? Versuchst du, die Situation selbst zu bewältigen? Suchst du die Ressourcen der Welt, um hindurchzukommen? Wenn die Bibel vom Fleisch spricht, wie wir es hier in Vers 5 sehen, spricht sie von dem, was wir ohne Gott tun. Im Fleisch zu handeln bedeutet, aus eigener Kraft zu handeln, statt aus Gottes Kraft. Es bedeutet, auf sich selbst zu vertrauen, statt auf den Herrn. Aber das ist nicht der Weg zum Segen. Jeremia sagt, verflucht ist der Mensch, der auf das Fleisch vertraut. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber am Ende führt er zum Tod. Dieser Mensch denkt, er habe die Situation unter Kontrolle, aber in Wirklichkeit wird die Situation schlimmer. Ihr Herz wendet sich vom Herrn ab. Jeremia vergleicht sie mit einer bestimmten Art von Baum. Er ist wie ein Strauch in der Wüste und sieht das Gute nicht kommen. Er wohnt an dürren Orten in der Wüste, in einem unbewohnten Salzland. Mit welcher Art von Baum vergleicht Jeremia die Person, die auf sich selbst vertraut, mit einem Strauch in der Wüste? Eine Wüste ist per Definition ein Land der Trockenheit. Es gibt dort nicht viel Regen, deshalb gibt es nicht viel Vegetation und Pflanzen. Mit anderen Worten, in einer Wüste wächst nicht viel, weil es kaum Wasser gibt, wenn überhaupt. Gelegentlich sieht man einen Strauch in der Wüste, wie den, den Jeremia hier erwähnt. Ein Strauch ist nicht hoch wie die Bäume, die wir hier im Wald sehen. Sie sind normalerweise niedrig und haben viel Holz. Sie kämpfen ums Überleben, besonders in einem Land, in dem sonst nicht viel wächst. Das ist das Bild hier in Kapitel 17. Der Strauch befindet sich mitten in der Wüste. Es scheint nichts anderes um ihn herum zu geben. Er ist isoliert, er ist einsam. Er befindet sich in einem unbewohnten Land. Und es ist trocken. Es ist ausgedörrt, es wird kein Wasser erwähnt, es wird keine Nahrung erwähnt. Das ist das Schicksal derer, die auf sich selbst vertrauen und nicht auf den Herrn. Das ist das Bild derer, die auf die Welt vertrauen und nicht auf den lebendigen Gott. Es ist einsam, es ist trocken. Und es bringt keine guten Früchte hervor. Es ist kein schönes Bild. Das ist ein Weg, das ist ein Pfad. Das ist eine Art von Baum. Aber Vers 7 zeigt uns einen besseren Weg. 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Der Weg des Segens ist der Mensch, der seine Hoffnung, seinen Glauben und sein Vertrauen nicht in sich selbst, nicht in seine eigene Kraft oder Stärke, nicht ins Fleisch, sondern in den Herrn setzt. Das wird sogar in diesem Vers nochmals wiederholt zur Betonung. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Mit welcher Art von Baum ist diese Person zu vergleichen? Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln am Bach ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn Hitze kommt, sondern dessen Blätter grün bleiben und der sich nicht sorgt im Jahr der Dürre und nicht aufhört, Frucht zu bringen. Der Mensch, der auf den Herrn vertraut, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Was für ein Gegensatz, was für ein Unterschied. Der Mensch, der auf sich selbst vertraut, ist wie ein Strauch in der Wüste. Kein Anzeichen von Wasser, kein Anzeichen von Leben. Aber der Mensch, der Gott vertraut, ist wie ein Baum, der neben dem Wasser gepflanzt ist. Das ist ein Baum, der lebt. Wir können uns einen hohen Baum vorstellen, wie die Bäume in diesem Wald, mit vielen Ästen, der viele Früchte trägt.
Aber das Geheimnis des Erfolgs dieses Baumes ist, wie ein Autor sagt, nicht seine Stärke, sondern seine Quelle. Mit anderen Worten, der Baum ist stark, weil er dem Wasser so nahe ist. Vers 8 sagt, dass seine Wurzeln nahe am Wasser verlaufen. Das erinnert uns an Psalm 1, Verse 1 bis 3, wo es heißt, selig ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gelingt. Wieder ist das Bild das gleiche. Der gesegnete Baum ist der Baum, der nahe am Wasser steht. Das Geheimnis des Erfolgs eines Baumes ist nicht seine Stärke, sondern seine Quelle. Der Baum gedeiht, weil er nahe am Wasser, der Quelle des Lebens, steht. Auf dieselbe Weise führt der Weg zum Segen, der Weg zum Leben, darin, Gott nahe zu sein. Es bedeutet, der Quelle des Lebens nahe zu sein. Je näher der Baum am Wasser steht, desto stärker ist er. Je näher du Gott bist, je mehr du ihm vertraust, desto stärker wirst du sein.
Jesus griff diese Themen auf, als er auf die Erde kam. In Johannes 7, 37 bis 38 sagte er, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In Johannes 4, 13 bis 14, als Jesus der samaritanischen Frau am Brunnen begegnete, sagte er zu ihr, jeder, der von diesem Wasser aus dem Brunnen trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das Wasser aber, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Jesus erfüllte die Prophezeiung Jesajas, der sagte, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser, und ich werde Wasser auf das dürstende Land gießen und Ströme auf das trockene Erdreich. Jesus ist gekommen, damit du das Leben hast und es in Fülle hast. In Johannes 7 heißt es, wer an Jesus glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen, um dich von der trockenen und einsamen Wüste zu retten. Jesus ist gekommen, um dich davon zu retten, auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Stärke zu vertrauen. Jesus ist gekommen, damit du dich auf ihn verlässt.
Das Heil kommt vom Herrn. Ewiges Leben fließt durch den Glauben an Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Gott ist in unsere Welt eingetreten. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In ihm war das Leben. Jesus kam und predigte die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er kam und predigte die Vergebung der Sünden. Aber anstatt ihn aufzunehmen, hat die Welt ihn abgelehnt. Anstatt das lebendige Wasser Jesu zu empfangen, anstatt sein Heil anzunehmen und ihm zu glauben, haben sie ihn abgelehnt. Sie zogen ihren Strauch in der Wüste ihm vor. Und sie schickten Jesus, um an einer anderen Art von Baum zu sterben. Er wurde gekreuzigt, um zu sterben. Aber Jesus' Leben wurde ihm nicht genommen. Er legte sein Leben selbst nieder. In 1. Petrus 2,24 heißt es, dass Jesus unsere Sünden an seinem Leibe selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Am Holz, am Kreuz starb Jesus nicht für seine eigenen Sünden. Denn er hatte keine. Nein, er starb für unsere Sünden. Er starb, damit wir leben können. Er starb, damit uns unsere Sünde vergeben und die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Damit er uns zum Wasser bringen kann, damit unsere Sünden abgewaschen werden. Aber das geschieht durch den Glauben an Jesus. Das geschieht, indem wir ihn im Glauben annehmen. Das geschieht, indem wir aufhören, aus eigener Kraft und Stärke zu handeln und uns auf ihn verlassen. Das geschieht, indem wir auf Christus und Christus allein vertrauen. Es geschieht, indem wir erkennen, dass wir uns nicht selbst retten können, dass wir das lebendige Wasser brauchen, das nur Jesus schenken kann. Durch den Glauben an Jesus nimmt er uns aus der trockenen und dürren Wüste heraus und pflanzt uns an Bäche lebendigen Wassers. Er ist das Wasser für unsere durstigen Seelen. Und er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden und hat über Sünde und Tod ein für allemal triumphiert. Es ist kein Zufall, dass wir diese Bilder im letzten Kapitel des letzten Buches der Bibel wiedersehen. Offenbarung 22, Vers 1 bis 2 sagt, dann zeigte mir der Engel den Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht und durch die Mitte der Straße der Stadt fließt. Und auf beiden Seiten des Stromes steht der Baum des Lebens mit seinen 12 Arten von Früchten, der jeden Monat Frucht bringt. In den neuen Himmeln und auf der neuen Erde gibt es einen Strom, der vom Thron Gottes durch die Mitte der himmlischen Stadt fließt. Wir erfahren dieses lebendige Wasser jetzt und wir werden es in alle Ewigkeit erfahren. Der Segen fließt immer weiter, der Segen hört nie auf. Halleluja! Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung. Aber ich möchte für einen Moment zu Vers 8 zurückkehren. Lass mich ihn noch einmal lesen. 8. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt und der sich nicht fürchtet, wenn Hitze kommt, denn seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht in einem Jahr der Dürre und hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wir haben darüber gesprochen, am Wasser gepflanzt zu sein. Wir haben über die Wurzeln gesprochen, aber dann heißt es, dass diese Person sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Dieser Baum steht am Wasser, er hat starke Wurzeln, aber er ist nicht immun gegen die Hitze. Die Hitze trifft den Baum dennoch. Der Baum ist stark, aber er erlebt trotzdem die Auswirkungen des Lebens in der Natur. Und das gilt auch für uns als Gläubige. Wir sind durch Gnade gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind neue Schöpfungen, wir sind von Neuem geboren, wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst, wir sind erwählt, wir sind neu gemacht. Aber wir leben immer noch in einer sündigen und gebrochenen Welt. Wir erfahren immer noch die Hitze, sozusagen. Die Hitze kann für uns so vieles sein. Die Hitze kann bedeuten, deinen Job zu verlieren. Die Hitze kann darin bestehen, eine Prüfung nicht zu bestehen. Die Hitze kann der Verlust eines geliebten Menschen sein. Die Hitze kann finanzieller Stress sein. Die Hitze kann Stress in deinen Beziehungen sein. Die Hitze kann Zeiten der Entmutigung bedeuten. Die Hitze kann Konflikte in deiner Familie bedeuten. Die Hitze kann ein Kampf mit Sünde sein. Die Hitze kann Geschäftigkeit sein. Die Hitze kann alles Mögliche sein. Alles, was auf dich lastet. Die Hitze ist das Leben, das auf dich einströmt. Die Hitze ist alles, was sozusagen deine Knöpfe drückt. Die Hitze kann dich in Versuchung führen, wieder zu jenem Strauch in der Wüste zurückzukehren. Die Hitze kann dich dazu verleiten, das Problem aus eigener Kraft und mit eigener Stärke zu lösen, anstatt dem Herrn zu vertrauen. Die Hitze ist jede Situation, in der du dich heute befindest. Vers 8 sagt: Die Hitze wird kommen. Aber Vers 8 sagt auch, dass du dich nicht fürchten musst, wenn die Hitze kommt, denn du bist nah am Wasser gepflanzt, weil deine Wurzeln tief in Christus sind. Die Hitze wird kommen, aber du musst keine Angst haben.
Was ist die Hitze für dich im Moment? Mit welcher Situation in deinem Leben bist du gerade konfrontiert? Welche Belastungen drücken derzeit auf dich? Was auch immer diese Hitze ist, die Versuchung besteht darin, sie selbst lösen zu wollen, auf sich selbst zu vertrauen. Aber das ist nur das Fleisch. Der Geist Gottes ruft dich dazu auf, ihm zu vertrauen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand.
Trotz der Hitze bleiben die Blätter grün, weil der Baum am Wasser gepflanzt ist. Die Wurzeln gehen tief. So überlebt der Baum die Hitze. Aber wir sehen auch in Vers 8, dass der Baum die Dürre übersteht, wenn kein Regen fällt. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir als Gläubige auch Zeiten von Trockenperioden erleben werden, sozusagen. Es wird Zeiten geben, in denen wir Gottes Gegenwart vielleicht nicht so stark erleben wie zu anderen Zeiten. Es wird Zeiten geben, in denen sich unser Gebet schwächer anfühlt als zu anderen Zeiten. Es wird Zeiten geben, in denen das Bibellesen schwerer fällt als zu anderen Zeiten. Es wird Zeiten geben, in denen der Dienst in der Gemeinde sich mehr nach Arbeit anfühlt als zu anderen Zeiten.
Vielleicht fühlst du dich im Moment geistlich in einer Trockenzeit. Du weißt, dass der Herr da ist, aber du spürst es einfach nicht so stark wie sonst. Und du fragst dich, wie lange wird das andauern? Wie lange wird diese Trockenzeit dauern? Ich weiß es nicht, aber in Vers 8 dauerte die Dürre mindestens ein Jahr. Ich sage nicht, dass du eine Trockenzeit von über einem Jahr erleben wirst. Ich bete, dass sie nicht so lange dauert. Aber Vers 8 sagt, dass der Baum sich im Jahr der Dürre nicht sorgte, weil er immer noch am Wasser gepflanzt war. Ein Autor schreibt, ein Baum, der Leben und Nahrung hat, wächst zu seiner Vollkommenheit, doch er wächst nicht immer, besonders nicht im Winter. Auch Christen haben ihre Winter, aber weil Christus lebt, lebt der Gläubige auch. Es wird Zeiten geistlicher Trockenheit geben, aber als Gläubige werden wir weiterhin Frucht bringen, weil wir mit Christus, dem Weinstock, verbunden sind. Anders ausgedrückt, nur weil du dich trocken fühlst, heißt das nicht, dass du tot bist, denn das bist du nicht. Du bist lebendig in Christus, also tue weiterhin die Dinge, die du am Anfang getan hast.
Vertraue weiterhin dem Herrn, auch wenn du seine Gegenwart nicht mehr so stark spürst wie früher. Verbringe weiterhin Zeit in seinem Wort. Erinnere dich an Psalm 1. Selig ist der Mensch, dessen Freude am Gesetz des Herrn ist und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Bete weiter, auch wenn das WLAN-Signal schwach erscheint. Ich erinnere mich, dass eine der trockensten Zeiten meines geistlichen Lebens das Jahr war, bevor wir nach Polen gezogen sind. Gott hatte uns nach Polen berufen. Wir haben Vorbereitungen getroffen. Wir haben die Vision mit Freunden und Familie geteilt. Wir haben Menschen gebeten zu beten. All diese geistlichen Dinge sind passiert.
Aber innerlich fühlte ich mich trocken. Wenn ich betete, wusste ich intellektuell, dass Gott zuhörte. Aber aus welchem Grund auch immer, fühlte es sich nicht so an. Diese Woche habe ich in ein altes Tagebuch aus dieser Zeit geschaut und ich habe geschrieben, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich bete, in einem leeren Raum mit verspiegeltem Glas sitze. Ich weiß, dass Gott auf der anderen Seite des Glases ist und dass er mich hört, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er da ist. Es war eine schwierige Zeit, aber im Rückblick war es nur eine Zeit. Zeiten kommen und Zeiten gehen. Irgendwann hat der Herr mir die Freude meines Heils wieder geschenkt. Er hat mich auf bedeutungsvolle Weise mit seiner Gegenwart gesegnet. Gott hatte mich nie verlassen. Er war die ganze Zeit da. Es war nur eine trockene Zeit für mich. Es war eine Dürrezeit für mich. Aber die Wurzeln waren immer noch tief.
Kolosser 2 Kapitel 6 bis 7 sagt, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Tiefe Wurzeln tragen dich durch dürre Zeiten. Schau dich hier im Wald um, bei diesen Bäumen. Sie haben jedes Wetter erlebt. Sie haben starken Wind erlebt. Sie haben Hitze erlebt. Na gut, wir sind in Polen, also nicht viel Hitze. Und es gab Zeiten, in denen es nicht geregnet hat. Zeiten der Trockenheit. Aber sie stehen immer noch, weil ihre Wurzeln tief sind. Und sie sind auch nicht allein, wie dieser Strauch in der Wüste. Sie sind von anderen Bäumen umgeben. Manche Forschungen haben gezeigt, dass Bäume einander Ressourcen weitergeben können, was ihnen hilft, zu überleben. Das erinnert uns daran, dass wir den Herrn brauchen, den Strom des Lebens, und dass wir einander brauchen, um einander zu helfen, einander zu unterstützen, füreinander da zu sein.